Letzte Woche Sonntag, vielleicht erinnert ihr euch, war es noch ein bisschen kalt, ein bisschen winterlich und wir waren als Familie noch ein bisschen Schlitten fahren, haben die Zeit ausgenutzt und waren mit Freunden unterwegs und dann kam eine Nachricht aufs Handy, die wahrscheinlich viele, die so noch schulpflichtige Kinder haben, bekommen haben. Die Schulen müssen geschlossen werden, der Eisregen kommt. Und es hat natürlich dann wieder ganz viel im Alltag umgewirbelt. Man musste sich anders organisieren. Und der Montag kam und es war eigentlich gar nichts von dem Angekündigten da. Ich habe mich lange mit einem Freund darüber unterhalten und natürlich ist man hinterher immer schlauer. Man hätte anders reagiert und dies und jenes. Aber es hat uns doch mal etwas gezeigt und mir wieder ganz deutlich gemacht, dass man versucht, und wahrscheinlich auch in vielen Dingen auch, ist es ja auch sehr gut, aber dass man Menschen versucht, ganz besonders vor schwierigen Situationen immer direkt zu bewahren, dass man jegliche Schwierigkeit versucht, direkt im Vorfeld auszumerzen. Und es steckt ja auch viel Weisheit drin, dass man mit manchen kniffligen Situationen sich nicht direkt ins Unglück stürzen sollte, aber es ist so ein Phänomen, was unser Leben, glaube ich, ganz oft umtreibt, dass wir sagen, boah, Schwierigkeiten, Herausforderung, Dinge, die nicht so leicht sind, die wollen wir am besten schon im Vorfeld erkennen, dann am liebsten umschiffen und auf der ganz geraden und entspannten Route bleiben. Und dabei gibt es ein kleines Problem, dass wir das auch manchmal auf unseren Glauben übertragen und sagen, wenn der Weg so einfach wie möglich ist, wenn er entspannt und easy ist, dann denken wir, jetzt ist der Segen Gottes da. Jetzt ist Gott bei uns, wir sind auf dem richtigen Weg. Und wenn wir manchmal in Zeiten geraten, die uns herausfordern, die schwierig sind, die uns vielleicht mal schütteln und wirklich an die Grenze bringen, haben wir vielleicht den Eindruck, jetzt sind wir auf einem Weg, den Gott ja nicht segnen kann, den er nicht zugelassen hat. Und den wir versuchen, im Vorfeld schon irgendwie zu umgehen und denken nur gerade auf Wegen, wo es ruhig, entspannt und easy ist, da ist auch der Segen Gottes. Und ich möchte mit uns heute mal ein bisschen in die Pädagogik Gottes mit hineinnehmen, dass Gott manchmal oder vielleicht auch ziemlich oft gerade Zeiten benutzt, die uns nicht schmecken, um uns zu formen, um uns zu stärken, um unseren Glauben aufs nächste Level zu bringen. Und dieses Thema beschäftigt mich schon seit so vielen Jahren, kann ich eigentlich sagen, dass man immer wieder fragt, ja Gott, wo ist denn dein Segen? Bist du bei mir? Segnest du meinen Weg? Wo kommen denn manche Dinge, die ich mir schon so sehr wünsche? Und in Krisenzeiten denke ich, ja Gott ist irgendwie noch nicht so richtig am Werk, aber er genau gerade diese Zeiten benutzt, manchmal auch bewusst zulässt, um unseren Glauben, unser Vertrauen zu ihm wirklich aufrecht zu erhalten und nicht nur das, sondern ganz bewusst zu stärken. Und in der Schrift heißt es in 1. Johannes 3, Vers 1, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Also Kinder Gottes sind wir, der kommt gleich, der Vers, genau, der kommt gleich. Und diese Einstellung, wir sind Gottes Kinder, kann manchmal mit uns bringen oder unsere Haltung haben, okay, dann ist ja, dass Gott uns nur segnen wird, dass er nur gute Dinge für unser Leben vorbereitet hat, nur Dinge, die wir als leicht und entspannt sich anfühlen. Und Gott dann sagt, ja, ich liebe euch von ganzem Herzen, ich habe mein Leben gegeben, ich habe meinen Sohn hingegeben, das haben wir gerade im Abendmahl gefeiert. Aber die leichteren Wege sind vielleicht nicht immer der A-Plan, den Gott für unser Leben vorbereitet hat. Und jetzt kommt die Stelle, die ich euch vorlesen wollen würde, in Jakobus 1, wo es nämlich dann heißt, meine Brüder und Schwestern, nehmt es als Grund zur Freude, zur reinsten Freude, wenn ihr in vielfältiger Weise auf die Probe gestellt werdet. Denn ihr wisst, wenn euer Glaube erprobt wird, führt euch das zur Standhaftigkeit. Die Standhaftigkeit aber soll zum Tun des Rechten und Guten führen, damit ihr in jeder Hinsicht untadelig seid und euch zur Vollkommenheit nichts mehr fehlt. Ich mag diese Doppelung. Nehmt es als Grund zur Freude, zur reinsten Freude. Was für ein starker Zusatz. Dass Jakobus, der Schreiber, nicht nur sagt, ja, freut euch über Schwierigkeiten, das ist schon schwer, sondern er verdoppelt das in dieser Übersetzung. Grund zur Freude, zur reinsten Freude, wenn ihr in vielfältiger Weise auf die Probe gestellt werdet. Und diese Sichtweise, die wünsche ich mir von ganzem Herzen. Wenn Dinge in unser Leben kommen, die wir uns nicht so gedacht, nicht so gewünscht haben, dass wir dann nicht denken, Gott hat uns vielleicht im Stich gelassen. Er hat vergessen, dass er als liebevoller Vater doch eigentlich die Hauptaufgabe hätte, mich zu segnen. Sondern ganz im Gegenteil, dass wir sagen, wenn Herausforderungen da sind, Gott möchte uns auf Dinge hinweisen. Er möchte uns zum Wachsen bringen. Er möchte uns stärken. Er möchte die Dinge, die wir vielleicht schon Jahre und Jahrzehnte mit uns rumtragen, die wir noch nicht zu Christus gebracht haben, dass sie geheilt werden. Dass sie vor ihm gebracht werden und dass er dadurch unseren Glauben stärken kann. Ich mag diese Geschichte sehr, die mich in der letzten Zeit sehr stark angesprochen hat, von einem Mann, der ein Haus kaufen wollte. Er geht durch eine schöne Straße, er sucht ein Haus für seine Familie und sieht ein wunderschönes Haus. Und er sagt, das ist so mein absolutes Traumhaus und überlegt sich jetzt eine Strategie, wie er drankommt. Er klopft an bei dem Hausbesitzer und sagt, boah, dieses Haus, boah, das wäre der absolute Traum. Dürfte ich das Haus kaufen? Nein, das geben wir nicht her. Beste Lage, das ist so gut in Stand, das geben wir nicht her. Dürfte ich denn vielleicht ein Zimmer bei Ihnen kaufen? Nein, auch das nicht. Ich möchte nicht, dass ein Fremder in meinem Zimmer wohnt. Nein, das wollen wir nicht. Dann überlegt der Mann sich, okay, wie könnte ich denn darin hinkommen? Dürfte ich denn einen Nagel, ein kleines Stückchen Nagel kaufen und das in ein kleines Löchlein in Ihren Keller einhämmern? Dürfte ich das? Ich zahle Ihnen auch einen wunderbaren Preis dafür. Und der Hausbesitzer sagt, okay, ein Nagel, alles klar, der Preis ist echt gut, wir haben einen schönen Urlaub geplant und das hilft uns. Alles klar, du darfst diesen Nagel haben. Der Mann nimmt den Nagel, hämmert ihn ein und jetzt überlegt er sich etwas sehr Gemeines. Er nimmt einen ganz alten Sack und einen Eimer voll vergammeltem Essen und sagt, es ist ja mein Nagel, ich darf ihn dranhängen. Der Mann hängt ihn dran und es fängt an zu stinken, das ganze Haus durchzieht sich. Und keine Tage später kommt der Mann aus dem Urlaub wieder, der Hausbesitzer, und ruft ihn an und sagt, hey, alles klar, du kannst das Haus haben, diesen Gestank kriegen wir nicht mehr raus. Es war ein schlimmer Plan, den sie gemacht haben, aber sie sind jetzt zum Erfolg gekommen. Ich gebe ihnen das Haus. Diese Geschichte, die hilft mir immer wieder so ein bisschen zu sehen, diese kleinen Nägel, die der Feind bei uns versucht reinzuschlagen in unseren Keller, in unseren Charakter, in Dinge, die wir vielleicht irgendwie sagen, okay, wir haben unser Leben Christus gegeben, aber diesen kleinen Nagel, dieses kleine Löchlein lassen wir ihm. Manche Charakterschwächen, wo wir sagen, so sind wir halt. Kleine Dinge, die wir sagen, Lieblingssünden, die wir gerne behalten wollen. Und dann fängt das ganze Innerliche an zu stinken. Und wir merken eigentlich das, wozu Gott uns berufen hat, wird dann auf einmal eingenommen. Und genau deshalb ist es so wichtig zu sagen, warum schreibt Jakobus hier, nehmt es als Grund zur reinsten Freude. Christus hat das Ziel, mit uns ein Leben zu geben, dass wir geheiligt werden, dass wir weiterkommen, dass unser Glaube wächst, dass wirklich jeder Lebensbereich Christus unterstellt ist, dass er reiner, schöner und von seiner Güte nur so überfließt. Und dafür gebraucht es eben oft manche Herausforderung, um uns das nochmal deutlich zu machen. Manche blinde Flecken, manche Dinge, die man vielleicht so akzeptiert hat über Jahre, aber die Christus nicht hingegeben sind. Und wie schrecklich und herausfordernd das sein kann, ich versuche es mal ein bisschen zu umschreiben, die kennt ihr ja Person ja nicht, ein Mensch aus unserer Gemeinde, der auch in Verantwortung war, in Leiterschaft und der jetzt seine zweite Ehe auch wieder vor die Wand gefahren hat. Und immer wieder dieses Phänomen kam, dass er außerhalb der Ehe etwas gesucht hat, was er zu Hause, so sagt er, irgendwie nicht gepflegt, nicht gesehen hat. Und wir jetzt in einen Prozess gehen, wo er nochmal die ganzen Dinge aufarbeiten möchte. Und es ist gut und wichtig, aber ich denke manchmal so, boah, diese kleinen Nägel in unserem Leben, diese kleinen Dinge, die wir vielleicht manchmal zulassen, manche Sehnsüchte, die wir nicht Gott geweiht haben, manche Träume des Lebens, die wir noch für uns behalten wollen, und ich sage, okay, Jesus, das behalte ich für mich. Und dann kann eben solche Dinge in unserem Leben passieren, dass auf einmal Dinge komplett aus dem Ruder reißen. Sünden, die nach außen irgendwann sichtbar sind, beginnen mit diesem kleinen Nagel, mit diesen kleinen Dingen, die wir Gott nicht hingegeben haben. Und genauso ist es so entscheidend zu sagen, ja, ich möchte mich von dir, Jesus, läutern lassen, dass du der Herr in meinem Leben sein darfst über jeden Lebensbereich. Und dafür braucht es manchmal eben Krisenzeiten, um uns darauf hinzuweisen, was bei uns vielleicht los sein kann. Und dass wir uns vorbereiten auf das, was Gott für uns eigentlich gedacht hat. Damit steigen wir in die Herausforderung Jesus in der Wüste, in der Versuchung mit ein. Und wir dürfen von Jesus lernen, wie er mit diesen Versuchungen umgegangen ist und warum er diese Wüstenzeit brauchte, um für seinen Dienst richtig vorbereitet zu werden. Bevor ich euch gleich die Stelle zeige, ist es immer wichtig, auch wenn ihr wahrscheinlich erfahrene Bibelleser seid, das nochmal vor Augen zu führen, aus welcher Situation Jesus eigentlich kommt. Sein Wirken beginnt, er wird getauft, Johannes der Täufer tauft Jesus. Und dann in Lukas 3 heißt es, ab Vers 21, unter all den vielen, die sich taufen ließen, war auch Jesus. Als er nach seiner Taufe betete, öffnete sich der Himmel und der Heilige Geist kam in sichtbarer Gestalt wie eine Taube auf ihn herab. Und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir hab ich Freude. Also eine krassere Gottesoffenbarung und Bestätigung und Berufung kann man ja eigentlich nicht bekommen. Jesus wird zugesprochen, du bist der geliebte Sohn. Und die Menschen sehen das, sind komplett aus dem Häuschen. Und was ist dann? Dann denkt man ja, jetzt muss es eigentlich direkt losgehen. Das Wirken Jesu geht los mit dieser Ermutigung, mit dieser Bestätigung. Jetzt geht es so richtig ab. Und dann geht es aber weiter. Wenn ihr mal klicken könnt, einmal weiter. Die nächste Folie bitte. Genau. Und dann geht es weiter in Lukas 4. Erfüllt mit dem Heiligen Geist, verließ Jesus die Jordan-Gegend. 40 Tage war er vom Geist geführt in der Wüste und wurde vom Teufel versucht. Während jener ganzen Zeit aß er nichts, sodass er am Ende selbst hungrig war. Also erfüllt vom Heiligen Geist, verließ er die Gegend und der Geist Gottes selbst führt ihn in die Wüste. Der Geist Gottes selber leitet ihn in einen Ort, wo er nochmal herausgefordert wird. Er war den Versuchungen des Teufels ausgesetzt, da gehen wir gleich mal ein bisschen stärker darauf ein, welche das sind. Und er aß nichts während dieser ganzen Zeit und schließlich war er sehr hungrig. Da möchte ich mal ein bisschen tiefer mit reingehen, was für eine Situation gerade da ist. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal gefastet hat. Gibt es hier ein paar Leute, die mal gefastet haben? Bisschen, oh ja, doch, einige von euch. Wir haben gerade auch in der Gemeinde eine Gebets- und Fastenzeit. Und ich habe immer so ein bisschen, boah, wenn so Fastenzeit da ist, ich finde es immer fürchterlich. Mittwoch war mein Fastentag, ich mache einmal die Woche, wo ich dann faste. Und so, ich sag mal, bis mittags alles easy, geht. Frühstück mal auslassen, dann kommt das Mittagstief. Und so ab Nachmittag, Hunger, schlechte Laune, vielleicht ein bisschen Kopfschmerzen. Und ich denke so, oh, wann ist endlich die Zeit zu Ende? Ich habe Hunger, ich will essen, ich brauche jetzt irgendwas, dass es mir gut geht. Und Jesus hat 40 Tage gefastet. Und da mal reinzugehen, was passiert, wenn man fastet? Die ersten 1 bis 3 Tage, vielleicht kennt ihr das auch, hat man starken Hunger. Die Glykogenspeicher, ein bisschen medizinisch, leeren sich. Ghrelin, so heißt das Hormon, ist das Signal, was Hunger auslöst, steigt dann an. Und so nach 3 Tagen ungefähr wird dieses Hormon immer ein bisschen leiser, ein bisschen stiller. Und so nach 3 bis 10 Tagen lässt der Hunger nach, man fühlt sich energetischer, man ist stärker, der Körper schaltet auf Ketose um. Also wenn ihr es noch genauer wissen wollt, macht euch da mal ein bisschen, könnt ihr euch gerne mal schlau machen. Fett wird zur Hauptenergiequelle und das Gefühl ist, ich habe eigentlich gar keinen Hunger mehr. Und dann nach mehreren Wochen kommt dann der Hunger in einer extremen Art und Weise wieder. Und der ist nicht so ein bisschen, ja, ich hätte jetzt mal Hunger, mal ein bisschen schlechte Laune, sondern jetzt wird es als Alarmsignal des Körpers, wenn du jetzt nichts isst, versagen die wichtigsten Organe. Es wird intensiver, dringlicher. Es ist jetzt nicht, es wäre schön, was zu essen, sondern wenn du jetzt nichts isst, bricht dein ganzes System zusammen. Und das ist so die kritischste Phase ungefähr, sagt man, sind wirklich diese 40 Tage, wenn du vorher in guter Verfassung bist, kann man das ohne Essen aushalten. Und Jesus war genau an diesem Punkt. Also die Zeit, der Moment, wo er sagte, wenn ich jetzt nichts esse, dann ist wirklich hier zappenduster. Und dann geht's los, genau in dieser Situation kommt eben der Teufel und fängt an, mit ihm nicht ein Bibelquiz durchzuführen, sondern ihn nochmal so richtig herauszufordern. Ist dir deine Berufung als Sohn Gottes klar oder willst du vielleicht Abwege und Umwege gehen, die dich vielleicht davon abbringen werden? Und da sagte der Teufel zu ihm, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehl doch, dass dieser Stein hier zu Brot wird. Aber Jesus wehrte ab, es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Also diese ganz besondere Situation, Hunger kommt auf, es ist lebensnotwendig und der Teufel kommt an und sagt, hey, du bist doch Gottes Sohn. Erinnerst du dich vielleicht an die vor 40 Tagen dein Berufungserlebnis aus dem Jordan gestiegen? Gott selber spricht, du bist mein geliebter Sohn. Dann kannst du doch auch zu diesem Stein hier sagen, werde zu Brot. Und Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und eigentlich sagt er, ich missbrauche nicht das, was Gott mir zugesprochen hat. Das Geistliche ist wichtiger zu beachten als das, was wir in äußerlichen Dingen vielleicht auch wirklich zum Leben brauchen. Und das ist so das Erste, was uns so ganz bewusst vor Augen sein darf und wie wir von Jesus lernen. Natürlich sind wir nicht der Sohn Gottes, natürlich sind wir Mensch, aber wir dürfen von ihm lernen, wenn diese Versuchungen kommen und der Teufel weiß genau, wo dieser Nagel ist bei uns, wo er vielleicht ansetzen darf. Gerade äußerliche Dinge, Dinge, wo wir sagen, ey, ohne Gott geht es vielleicht schneller, ohne auf ihn zu warten, auf sein Eingreifen geht es vielleicht zügiger, sind Dinge vielleicht leichter und sagen, nein, wir wollen äußerliche Bequemlichkeit, äußerliche Dinge, die unser Leben vielleicht schöner machen, nicht über den Ruf Gottes stellen, sondern das geistliche Leben höher halten als äußere Bequemlichkeit. Und das kann für jeden von uns anders aussehen. Das will ich sagen, wenn erstmal die Diagnose vom Arzt positiver wird, dann kann ich wieder anfangen, meinen Glauben stärker werden zu lassen. Wenn das finanzielle Loch gestopft ist, dann kann ich wieder erst freudig geben. Dann erst möchte ich wieder großzügig sein, dann werde ich wieder spenden. Ich brauche erstmal, dass die äußerlichen Dinge klar sind. Und so kennt jeder von uns Lebensbereiche, wo wir uns so sehr wünschen, dass das in ruhiger Ordnung ist, aber vielleicht gerade manchmal uns dazu bringen soll, wir uns bewusst von Gott abhängig zu machen. Wir ganz bewusst sagen, nein, ich lebe nicht davon, von äußerlichen Dingen, auch wenn es vielleicht manchmal wesentlich und zu unserem Überleben vielleicht wichtig ist, dass wir sagen, nein, wir halten geistliches Leben, die Beziehung zu Gott höher und wichtiger als alles Äußere. Dann geht die Versuchung weiter. Das ist so der erste Part. Der zweite, wenn ihr nochmal klicken könntet, folgt direkt darauf. Genau. Nochmal ein weiter, sonst lese ich schon mal vor, kommt jetzt gleich. Der Teufel führte ihn auf einen Berg, zeigte ihm in einem einzigen Augenblick alle Reiche der Welt und bot sie an, alle Macht über diese Welt und ihre ganze Pracht will ich dir verleihen, denn mir ist sie übergeben und ich schenke sie, wem ich will. Wenn du dich vor mir niederwirfst und mich anbetest, wird dir alles gehören. Auch da könnte man Predigtreihen drüber halten, welche Macht eigentlich dem Feind, dem Teufel zugesprochen ist, dass er das dem Sohn Gottes so anbieten kann. Aber er geht genau darauf ein und sagt, Jesus, jetzt, du bist doch der Herr. Und ich gebe dir ein, du bist doch der König, du bist doch derjenige, der der Herr dieser Welt ist, oder? Und sagt, ich biete dir alle Reiche der Welt an, du darfst Macht haben, Einfluss. Du darfst ein gutes, ruhiges, entspanntes Leben haben. Du darfst dich wirklich als Herrscher feiern lassen. Und dann diesen Blick zu haben hinterher, er geht ans Kreuz und erniedrigt sich so sehr, wie man es sich das kaum vorstellen kann. Und der Teufel bietet ihm an, ich gebe dir alle Reiche der Welt. Ohne Leid, ohne den Weg zum Kreuz. Du musst nur jetzt sagen, ich möchte deinen Weg gehen. Und genau das ist auch die entscheidende Frage. Was und wen geben wir denn dem Raum? Wo sagen wir, ich nehme Abkürzung in Kauf? Wo sagen wir, ich muss das unbedingt haben, dann ist mein Glück wichtig. Ich möchte das unbedingt haben, ich möchte diesen Einfluss bekommen und eben nicht darauf warten, auch wenn es manchmal schwer wird, den Weg Jesus zu gehen. Und Jesus sagt dann zum Glück als Antwort, du sollst den Herrn, dein Gott, alleine anbeten. Auch da bitte einmal nochmal weiterklicken. Und dann geht's weiter zur nächsten und letzten Versuchung. Der Teufel nahm ihn mit nach Jerusalem und stellte ihn auf die höchste Stelle des Tempels. Wenn du Gottes Sohn bist, dann spring von hier hinunter, forderte Jesus auf. In der Schrift steht doch, Gott wird dir seine Engel schicken, um dich zu beschützen. Sie werden dich auf Händen tragen, sodass du dich nicht einmal an einem Stein stoßen wirst. Aber Jesus wies ihn auch diesmal zurück und sagt, es steht aber auch in der Schrift, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht herausfordern. Jesus lebt das hier in wunderbarer Exzellenz, Perfektion vor. Und ich glaube, wir haben immer diese beiden Seiten müssen wir uns da vor Augen halten. Ja, Jesus ist der Sohn Gottes mit einer starken Berufung. Und zugleich ist er ganz Mensch, der in einer Situation war, wo er wirklich Hunger hatte, wo er sagte, ich muss jetzt echt was zu mir nehmen, sonst wird es hier wirklich ganz, ganz schwierig, sonst ist mein Leben vielleicht hier wirklich danieder. Und in dieser Situation wird er an die Grunddinge nicht nur erinnert, sondern herausgefordert. Äußere Versorgung, willst du Brot haben? Wen willst du anbeten? Ich gebe dir ein entspanntes Leben. Du brauchst den Weg nicht zum Kreuz zu gehen. Du brauchst nicht in die Verlassenheit zu Gott zu gehen. Du brauchst nicht das Leid und den Spott der Menschen auf dich zu nehmen. Und dann sagt er dann, zeig doch mal, wenn das nicht so ist, wenn du doch wirklich die Autorität Gottes in deinem Leben hast, dann spring doch hier runter und dir wird nichts passieren. Und davon dürfen wir lernen, wenn Herausforderungen, wenn Schwierigkeiten sind. Dass wir genau Gott fragen, was sind denn diese Nägel vielleicht bei uns, die uns immer wieder zu Fall bringen wollen? Wo der Teufel Raum und Möglichkeit hat, uns herauszufordern, uns zu versuchen und zu sagen, geh den leichteren Weg, geh nicht den Weg Jesus. Und dass gerade manchmal Schwierigkeiten uns dazu bringen sollen und mögen, dass wir erkennen, dass Gott am Werk ist. Und so komme ich langsam zur Zielgerade mit der letzten Wüstengeschichte. Es geht in das Buch 2. Mose und Gott ist mal wieder sehr enttäuscht von seinem Volk. Und dann heißt es in 2. Mose 33, der Herr befahl Mose, zieh nun weiter von hier. Geh mit deinem Volk, das du aus Ägypten hinausgeführt hast, in das Land, das ich Abraham, Isaak und Jakob versprochen habe. Damals habe ich ihnen geschworen, euren Nachkommen werde ich das Land geben. Und nun will ich einen Engel vor euch hersenden und die Kanaaniter, Amoriter, Hethiter, Perisiter, Hiviter und Jebusiter vertreiben. Ja, zieht nur in das Land, in dem es selbst Milch und Honig im Überfluss gibt. Ich aber werde nicht mit euch kommen, weil ihr so ein starrsinniges Volk seid. Ich würde euch sonst unterwegs vernichten. Eine ganz krasse Stelle. Und gleich kommen wir auf die Antwort, die Mose gibt. Gott sagt, ja, geh doch ruhig. Und sagt, geh in das Land, in dem Milch und Honig fließt. Was du dir von Herzen wünschst. Wozu du dein ganzes Leben aufgebaut hast. Wo du sagst, das ist mein wunderbares Leben. Das ist mein Ziel, da will ich hinkommen. Und er sagt, ja, geh ruhig. Aber ich werde nicht mit dir gehen. Und das ist mit das Schlimmste, was uns in unserem Leben passieren kann. Dass wir sagen, wir gehen unseren eigenen Weg. Wir hören nicht auf die Mahnung und die Zurechtweisung Gottes in unserem Leben. Und sagen, ich gehe unseren Weg und Gott sagt, ja geh, ich lass dich laufen. Das haben wir wahrscheinlich schon so oft erlebt. Vielleicht in der Familie, im Freundeskreis. Wo Menschen sagen, ja ich gehe meinen eigenen Weg. Der Weg mit Jesus ist mir zu schwer. Der Weg mit Jesus ist mir zu herausfordernd. Der engt mich vielleicht manchmal zu sehr ein. Er ist zu schwierig. Und Gott sagt, ja, ich lasse euch gehen. Und ich wünsche uns eine Haltung, wie Mose es dann sagt, in Vers 15. Wenn du nicht selbst voranziehst, dann schick uns nicht von hier fort. Was für eine Haltung. Mose sagt, ich möchte nicht gehen, bitte nicht, nur wenn du, Gott, alleine uns voranziehst. Und diese Haltung, was für ein Herz hat er, dieser Mann Gottes, dass er sagt, du sollst uns vorangehen. Wir möchten dir nachfolgen, wir möchten auf deinen Wegen gehen. Und damit möchte ich schließen. Wo gibt es bei dir, bei mir, immer wieder diese Dinge, wo wir sagen, wir gehen unseren eigenen Weg. Wir hören nicht auf das, was Gott uns zugesprochen hat und sagen, wir nehmen den leichteren Weg und glauben, dass nur da Segen ist, wo es entspannt, wo es ruhig, wo es easy ist und gerade die schweren Momente uns vielleicht doch mal näher zu Gott bringen. Wo wir ignorieren diese kleinen Nägel in der Wand, sagen, darum kümmere ich mich nicht. Wie dann manchmal in diesen Versuchungen und Herausforderungen sind, vielleicht nicht so krass wie Jesus in der Wüste, aber doch immer wieder merken, geh diesen Weg. Und geh nicht den Weg Gottes. Geh den leichteren Weg. Geh nicht auf dem Weg, den Gott eigentlich für dich zugesprochen hat. Behalte dein Glauben lieber für dich. Mach es nicht unbequem. Erzähl deinen Nachbarn, deinen Freunden nicht von Jesus. Dann ist es leichter, dann ist es entspannter. Aber Jesus sagt, geh den Weg, den Gott für dich vorbereitet hat. Manchmal ist er vielleicht schwieriger, aber er lohnt sich. Und dass wir dann diese Haltung haben wie Mose, wenn du nicht selbst voranziehst, dann schick uns nicht von hier fort. Ich möchte gerne noch beten. Ja, Jesus, du kennst unser Leben durch und durch. Du hast uns gerettet, du hast uns geliebt, uns aufgebaut und wirklich eine Hoffnung für die Ewigkeit geschenkt. Und Herr, du kennst unser Herz, du weißt, wo wir vielleicht immer wieder in Kleinigkeiten in der Gefahr sind, unsere eigenen Wege zu gehen und dann diese kleinen Nägel in unserem Leben zuzulassen und sie nicht unter dein Kreuz zu bringen, sie nicht aufzuarbeiten, sie nicht dir bewusst hinzulegen. Und so möchte ich beten, dass gerade dieses Jahr 2026 für jeden von uns so ein Jahr wird, wo diese Dinge von dir verändert und geheilt werden. Herr, wir wollen auf deinen Wegen gehen. Wir wollen dir nachfolgen, Jesus. Das wollen wir von ganzem Herzen. Und natürlich beten wir auch für leichte Zeiten, für ruhige und gesegnete Momente. Aber wollen niemals vergessen, dass du gerade auch in den schweren Zeiten bei uns bist. Dass du sie gebrauchst, um uns zu formen. Und so bete ich, dass jetzt dein Reden zu uns ganz persönlich, zu jedem Einzelnen hier, jetzt deutlich wird, wo dürfen wir dir Dinge neu hinlegen. Jesus, wir lieben dich. Danke, dass du unser Gott bist. Danke für deine Treue, deine Freundlichkeit. Dir gehört unser Leben. Dir folgen wir nach, Jesus. Amen.